Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Bei Micro Europa dreht sich heute alles ums Klima. Klimawandel, Klimaerwärmung, Klimagipfel. Wir haben Beiträge aus Frankreich, aus Belgien, aus Rumänien, die unsere Tübinger Redaktion übersetzt und für euch produziert hat. Tübingen macht blau und Nantes macht grün. Kampagnen im Kleinen, Kampagnen im Großen sollen den Klimawandel stoppen. Wer von Klima spricht, kann den Klimagipfel in Kopenhagen nicht aussparen. Wir haben das Glück, dass wir eine Beobachterin aus Tübingen in Kopenhagen hatten. In etwa einer halben Stunde hört ihr hier bei Micro Europa ein Interview mit Henrike Holzwart. Während meine Brüsseler Kommilitonen vom Europaparlament in Straßburg eine nachhaltige Energiewirtschaft erwarten, berichtet das Uniradio aus Cluj, dass sich Rumänien erst langsam an den Umweltschutz herantastet. Die Sendung schließt ein Beitrag aus Gent, der erklärt, warum Vegetarier die eigentlichen Klimaretter sind. Ich bin Sarah May und freue mich, dass ihr dabei seid.
Keep on pushing.
In einem maßgeschneiderten Anzug tritt er die Werbetour an. In einem maßgeschneiderten blauen Anzug. Ich sah Boris Palmer in diesem blauen Anzug bei einer Rede in der Mensa. Ich fürchtete, er hätte in die Verkleidungskiste gegriffen. Oder sich im Jahrzehnt vertan. Aber nein, alles Kampagne. Palmer trägt blau, weil Tübingen blau macht. Eine städtische Klimaschutzkampagne. Der jüngste Erfolg? Das Studentenwerk Tübingen-Hohenheim stellt um auf Ökostrom. Seit 1. Januar fließt Strom aus Wasserkraft in die Wohnheime auf Waldhäuser Ost. 800 Tonnen CO2 sollen so gespart werden. Ökostrom in Studentenzimmern ist aber nur ein Teil der Kampagne. Rebecca Raab weiß mehr über Tübingen macht blau.
Der Apparat ist aus Metall, in der Regel grün und hat die Form einer Kokosnuss. Am Ende sind zwei Rohre installiert. So in etwa sieht sie aus, die Heizungspumpe. Heizungspumpen führen in der Regel ein Leben im Verborgenen. Kaum einer weiß, dass die kleinen, unscheinbaren Geräte wahre Stromfresser sind. Seit 2 Jahren werden nun neue und hocheffiziente Heizungspumpen in einem kooperativen Projekt von örtlichen Installateurbetrieben und den Stadtwerken Tübingen eingebaut. Georg Thalmüller von der Firma Dinkel hatte damals die Idee zu diesem Projekt.
Ich war mal bei den Stadtwerken in privater Geschichte. Da wurde mir so ein Förderprogramm vorgestellt über Kühlschränke. Dann habe ich den Verantwortlichen gesagt, das Gleiche müsstet ihr mal mit Pumpen, mit Heizungspumpen machen, weil hier schlummern in den Heizräumen gigantische Energievernichtungsmaschinen.
Herkömmliche Heizungspumpen haben einen Stromverbrauch von ca. 120 bis 150 Euro pro Jahr. Die neuen Pumpen liegen dagegen bei nur 12 Euro. Das macht unterm Strich eine Ersparnis von rund 80%. Nebenbei wird auch der CO2-Ausstoß pro Haushalt verringert. Wer also nicht nur etwas für seinen Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt tun möchte, der ist mit einer solchen Heizungspumpe bestens beraten. Die neuen Hocheffizienzpumpen sind nur eines von vielen Projekten der städtischen Kampagne Tübingen macht blau. Oberbürgermeister Boris Palmer, der die Kampagne im Frühjahr 2008 ins Leben gerufen hat, erklärt, was genau dahinter steckt.
Das Wichtigste ist gerade nicht ein Vorzeigeprojekt. Es war Klimaschutz aus der Vergangenheit. Man macht an einer Stelle was ganz Tolles und der Rest der Stadt bleibt, wie er ist. Unser Gedanke ist genau umgekehrt. Wir machen an vielen Stellen viele Sachen, die nicht so viel auffallen, aber dafür wirklich was bringen. Wir brauchen nämlich die Breitenwirkung beim Klimaschutz. Und deswegen ist für mich dann nicht ein einzelnes top-saniertes Gebäude maßgeblich, sondern zum Beispiel, dass 4.000 Haushalte in Tübingen sich für Ökostrom entschieden haben. 4.000 kleine Beiträge, aber in der Summe reicht's für den Bau eines neuen Wasserkraftwerkes.
Mitmachen, das ist also der Schlüssel zum Erfolg. Deshalb versucht die Stadt, ihre Bürger mit immer neuen Aktionen für den Klimaschutz und zu aktivem Handeln zu bewegen. Inzwischen ist die Kampagne in aller Munde und erfreut sich großer Beteiligung. Fahrschüler beispielsweise lernen Spritsparen bereits in der Fahrschule. Wer sich kein eigenes Auto anschaffen möchte, aber trotzdem flexibel bleiben will, der kann auf die roten Teilautos zurückgreifen. Bei der Umsetzung der Kampagne spielen die Stadtwerke eine nicht unwichtige Rolle. Sie ermöglichen beispielsweise durch ein Förderprogramm die Umrüstung auf die neuen hocheffizienten Heizungspumpen. Ortwin Wiebecke, Sprecher der Geschäftsführung und kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke Tübingen, erklärt die Idee dieses Finanzierungskonzepts.
Es ist in der Tat so, dass die Heizungspumpen zu den größten Stromverbrauchern im Haushalt gehören und teilweise deutlich mehr Strom verbrauchen als beispielsweise der Elektroherd. Deswegen war es uns ein Anliegen, hier ein gewisses Bewusstsein zu schaffen und ein Angebot zu schaffen, wie man sich von alten Heizungspumpen trennen kann. Denn erfreulicherweise gibt es neue Modelle, die wesentlich weniger Strom verbrauchen. Und wir unterstützen diesen Austausch, indem wir neue Heizungspumpen quasi vorfinanzieren. Der Kunde muss sie also nicht direkt bezahlen, sondern er bezahlt sie über seinen eingesparten Energieverbrauch über einen Zeitraum von 4 Jahren.
Nach der kurzen Amortisationszeit von nur 4 Jahren profitiert der Kunde von den geringen Stromkosten. Ein kleines Gerät mit großer Wirkung. In Zukunft soll das Finanzierungsmodell der Heizungspumpen auch auf Kühlschränke übertragen werden. Bürgermeister Boris Palmer erklärt, warum auch diese Idee ihre Umsetzung verdient.
Also beim Kühlschrank gibt es 2 Betrachtungsweisen. Die eine ist die energetische und die andere die finanzielle. Finanziell ist es eindeutig, wenn der Kühlschrank älter ist als, sagen wir mal, 10 Jahre, das ist so irgendwo die Grenze, dann lohnt sich ein neuer Kühlschrank, weil der bis zu 4/5 der Stromkosten einspart und das dann auf eine Zeit von 10 Jahren so viel ausmacht, wie der neue Kühlschrank kostet. Also die Ersparnis ist so groß wie die Anschaffung. Die energetische ist auch eindeutig. Kühlschränke gehören zu den Geräten, die den größten Teil der Energie im Lebenszyklus im Verbrauch benötigen, weil sie rund um die Uhr laufen.
Warum funktioniert Klimaschutz nicht in mehr deutschen Städten so gut wie in Tübingen? Zum einen sind die Tübinger besonders umweltsensibel, so der grüne Bürgermeister. Zum anderen ist hier eine erfolgsversprechende Umweltpolitik noch möglich. Die Stadtwerke, ein wichtiger Partner in Sachen umweltfreundlicher Energieversorgung, sind nämlich nicht privatisiert worden.
Wir sind als kommunales Unternehmen zu 100% im Eigentum der Universitätsstadt Tübingen und wir möchten, dass das auch so bleibt. Deswegen sichert uns dieses Eigentum durch die Stadt eine energiepolitische Unabhängigkeit und wir können natürlich unsere Mittel, die wir haben, auch wesentlich freier einsetzen. Das heißt, wir sind hier nicht alleine beschränkt auf rein betriebswirtschaftliche Kriterien, sondern wir können auch dem Klimaschutz eine größere Rolle einordnen, was wir tun.
Die Tübinger haben den Klimaschutz für sich entdeckt. Die beschauliche Stadt am Neckar belegt, laut Spiegel Online, zu Recht bundesweit den ersten Platz, was Angebot und Kosten in umweltfreundlicher Energieversorgung angeht. Auch Georg Thalmüller von der Firma Dinkel, die die Heizungspumpe installiert, weiß die Kampagne zu schätzen.
Ich finde es eine sehr gute Geschichte. Hier kann man für die Umwelt mit wenig Investitionskosten sehr viel tun. Im Zusammenhang mit anderen Sanierungsmaßnahmen in der Heizungsbranche oder auch in der Strombranche sind es die richtigen Schritte, in diesem Bereich nach vorne zu gehen, um CO2 einzusparen.
Tübingen macht blau. Die Idee ist so einfach wie effizient. Eben ein wahres Erfolgsrezept. Die Tübinger haben die Initiative in Sachen Klimaschutz selbst ergriffen.
Hey fellas, I'm talking to you, you, you and you too. You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and half the next day and expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters aren't going for that no more. Cause we realize two things, that you aren't doing anything for us that we can better do. We're gonna use what we got to get what we want. So you better think, think. Now's the time we have respect. That's the thing I never will forget. Now, baby, I got a lot to live and a whole lot of loving that I want to give. Yeah. Thank you.
Klimawandel im Kleinen. Den Plan verfolgt nicht nur Tübingen. Auch Nantes, die sechstgrößte Stadt in Frankreich, hat hehre Pläne. Sie will der Ort werden, an dem es sich grüner leben lässt. 2002 ruft Nantes das Projekt Développement Durable, das Projekt nachhaltige Entwicklung, ins Leben. Wie sieht es heute in Nantes aus? Ist die Stadt so grün, wie sie behauptet zu sein? Rebecca Rodrian und Oliver Lichtwald haben für euch die Antwort aus Nantes.
Leute, die im Westen Frankreichs in Nantes wohnen, benutzen ihr Auto nur für ungefähr die Hälfte ihrer Wege. Nantes hat nach Paris und Lyon die drittbeste Infrastruktur. Und der Bürgermeister ist ein wichtiger Mann, wenn es darum geht, die lokalen Bedürfnisse im Kampf gegen den Klimawandel zu unterstützen. Aber glauben die Bürger von Nantes auch, dass es ein grüner Platz zum Leben ist?
Ich weiß nicht, aber es ist schwer, eine 100% grüne Stadt zu sein.
Ein paar Fahrräder gibt's momentan. Damit kann man fahren. Aber vielleicht sollte man noch mehr Leute motivieren, es zu tun.
Nantes an sich hat mit der Bahn ein echt gutes Transportsystem.
Man könnte noch bessere Fahrradwege haben und man könnte versuchen, den Verkehr etwas umzulenken, damit die Straßen in der Stadt nicht so voll sind. Das wäre besser.
Da kann noch einiges verbessert werden, aber Nantes versucht mit gutem Beispiel für andere Städte voranzugehen. Gerade kümmert sich der Präsident der CGLU darum. Das ist das weltweite Netzwerk für lokale Angelegenheiten. Ronan Dantec ist Vizepräsident und der Sprecher der CGLU beim Gipfeltreffen in Kopenhagen. Er erklärt seine Vision der Rolle der lokalen Regierung beim Kampf gegen den Klimawandel.
In jedem Viertel, jeder Gemeinde, egal ob ländlich oder städtisch, sollte in einen eigenen Klimaplan investiert werden. Das würde uns erlauben, das Ziel zu erreichen, den Treibhausgasausstoß in Europa bis 2020 um 30% zu senken. Und gerade die lokalen Führungskräfte sollten ihre Politik planen, wie zum Beispiel die Infrastruktur, die Renovierung von alten Gebäuden und die Stadtplanung. Nur auf diesem Weg wird es möglich sein, unsere Ziele mit dem Vertrag von Kopenhagen zu vereinbaren.
Es gibt drei Bahnlinien durch Nantes, die mehr als 40 Kilometer Distanz abdeckt. Die Infrastruktur ist einer der Schlüssel, mit dem die lokalen Regierungen helfen können, den CO2-Ausstoß zu verringern. Jean-François Rétière ist der Vizepräsident von Nantes Métropole und verantwortlich für die öffentlichen Verkehrsmittel. Er beschreibt, wie die Stadt Nantes Leute motivieren kann, ihre Autos stehen zu lassen.
Um alles grüner zu machen, sollten wir noch über die öffentlichen Verkehrsmittel hinausschauen. Und das ist das Ziel von dem Klimaprojekt Nantes Métropole. Wir versuchen, Alternativen zum Auto zu finden. Wir wollen Fußgängern die Oberhand im Zentrum von Nantes geben und natürlich auch in allen umliegenden Gemeinden. Wir wollen das Fahrradnetz ausbauen und einen besseren Umgang mit dem Auto fördern, also zum Beispiel zum Teilauto motivieren.
All diese Ideen befinden sich noch im Anfangsstadium. Und Leute weg von ihrem Auto zu bringen, ist meistens leichter gesagt als getan. Aber Nantes glaubt fest daran, dass mit der Hilfe der lokalen Führungskräfte ein kleiner Teil im Kampf gegen den Klimawandel getan werden kann.
Rebecca Rodrian und Oliver Lichtwald haben für Mikro Europa den Beitrag aus Nantes bearbeitet. Die grüne Stadt kämpft nicht nur auf lokaler Ebene gegen die Erwärmung des Klimas. Nantes war eine von zwei französischen Städten, die sich auch auf dem Klimagipfel in Kopenhagen engagierten. Jetzt blickt Nantes nach Mexiko, wo Ende des Jahres das nächste Klimatreffen stattfindet. Nantes will dort weitere regionale Kampagnen fordern. Fast 20 Studenten aus Tübingen sind im Dezember nach Kopenhagen gefahren. Das war der Verdienst von Henrike Holzwart. Henrike studiert Rhetorik und schreibt ihre Abschlussarbeit über die Strategien der Redner auf dem Klimagipfel in Kopenhagen. Sie war Besucherin des Klimagipfels. Sie war mittendrin und live dabei, als die Chefverhandler das Klima retten wollten. Vor unserer Sendung habe ich Henrike getroffen.
Du hast dir diesen Besucherstatus erwirkt und hast an allen Konferenztagen teilgenommen. Wie sah da dein Tag aus? Was hast du gemacht?
Also ich habe mich dann erstmal angestellt an der NGO-Schlange, manchmal stundenlang in der Kälte. Also morgens um 6 noch nicht, aber wenn ich später war, musste ich ewig lang warten, Schneesturm, alles kalt, furchtbar. Und jeden Tag wusste man nicht, ob man heute reinkommt. Also es war jedes Mal ein Lotteriespiel, weil viel zu viele Beobachter zugelassen worden waren. Und dann fing meistens so um 10 die Verhandlung an. Ich habe einmal 4 Stunden in dem Plenarsaal gewartet, bis es dann irgendwie hieß, es müssen doch alle Beobachter raus. Das ist jetzt hier ein Top-Secret-Ding.
Wie viele Verhandlungen hast du denn so gesehen am Tag?
Meistens so 2. Also es haben meistens 2 Hauptverhandlungen stattgefunden. Viele sind auch wirklich stinklangweilig, muss man sagen. Also stinklangweilig, da geht es dann um ein Wort, ob es jetzt irgendwie so oder so heißen muss und jedes Land sagt da sein Sermus dazu und dann wird es eingeklammert und rot gemacht und durchgestrichen und anderes Wort und wieder durchgestrichen und es kann schon sehr zäh und träge auch sein.
Wer war für dich der charismatischste Redner?
Sehr stark war für mich Lula, der Präsident von Brasilien, der nämlich als einziger so ein bisschen am Ende dann gesagt hat, ja, wir wissen doch eigentlich alle, worum es geht, also lass doch mal die Worte weg und jetzt lass uns was machen so. Und der dann auch tatsächlich selber total viel angeboten hat, was Brasilien machen kann, obwohl sie eigentlich als Schwellenland nicht so viel reduzieren müssten wie jetzt in Industrieland. Dann fand ich Chavez sehr amüsant, also der Präsident von Venezuela. Der hat eine unheimlich witzige, krasse, unpassende Rede gehalten, dass die Leute im Saal losgelacht haben und nicht wussten, was sie damit anfangen. So fing dann an irgendwie, ja, dass im Raum ein Gespenst herumfliegen würde und das wäre der Kapitalismus und so. Und also es war irgendwie zum Totlachen, das war aber natürlich irgendwie auch nicht ernst zu nehmen. Und natürlich die Rede von Obama war, fand ich zwar sehr unsympathisch und arrogant, aber sehr gut gemacht. Und es war sehr interessant zu sehen, wie er sich aus dieser Klemme, in der er steckte, irgendwie so, wie er sich da strategisch eigentlich noch gut verhalten hat, so.
Ich habe das Gefühl, in dem Klimagipfel brach dieser Konflikt zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern auf. Also es wurde ganz klar, dass die Kleinen und die Großen für ganz unterschiedliche Sachen kämpfen. Nehmen wir doch mal die Kleinen. Nehmen wir so Länder wie Tuvalu oder Malediven. Die Länder, die jetzt schon spüren, dass sich da was ändert im Klima. Die jetzt schon Stürme erfahren, Flutwellen, die einfach so die letzten Jahre nicht bekannt waren. Was haben denn diese kleinen Länder für rednerische oder politische Machtmittel, Strategien, um sich in diesem Kampf gegen die großen mächtigen Nationen behaupten zu können?
Also rhetorisch gesehen bleibt ihnen eigentlich nur das Ethos sozusagen, denn sie haben eigentlich keine große Machtbasis. Also sie können eigentlich nur auf diese Generationengerechtigkeit pochen oder Klimagerechtigkeit und können sagen, wir müssen die Schuld ausbaden, die ihr reichen Länder, die schon seit 200 Jahren emittieren, verursacht habt. Sie haben keine wirkliche Basis, unter der sie irgendeinen Zwang ausüben können. Und das hat man auch in den Verhandlungen gemerkt. Also die Position der Entwicklungsländer war durchaus sehr präsent. Also sie haben sich sehr oft gemeldet und oft auch sich diesem Ethos und Pathos bedient. Also dass man auch an das Mitleid und an die Emotionen appelliert. Herausragend war da dieser kleine Inselstaat von 12.000 Menschen, Tuvalu, die sich immer sehr eingesetzt haben und immer wieder auf den Punkt gebracht haben, was es eigentlich für diese Inselstaaten heißt, in wenigen Jahrzehnten nicht mehr da zu sein.
Jetzt hast du schon von dem Zwang gesprochen und dem Ethos. Wenn wir jetzt mal auf die ganz andere Seite zu den Großen gehen, zu den Industrieländern, wie jetzt, sagen wir, die EU gebündelt oder die USA. Was unterscheidet denn diese beiden Enden von der Machtspirale?
Ja, also das ist natürlich ein Riesenunterschied, dass die Schuld und die Verantwortung auf diesen Industriestaaten liegt. Und da sieht man halt ganz deutlich, auch in der Redestrategie fangen die immer sehr viel mit Kooperation an. Also sie betonen das, was sie schon alles getan haben, ihre ganzen Vorschläge und ihren guten Willen, den sie jetzt einbringen wollen. Und ja, man muss das Klima retten, also das kommt immer wieder. Und mit Obama, also USA, war ganz klar, die sollten es eigentlich reißen, das Ruder rumreißen. Und das hat man auch die ganze Zeit in den Gängen dann gehört, dieses Gemurmel, ja, jetzt kommt Obama und der wird es doch richten. Und da war nochmal ein richtiger Hoffnungsschimmer so. Und dann kam seine flammende, rhetorisch sehr gute Rede, muss man sagen. Allerdings nur rhetorisch gut und inhaltlich eben sehr, sehr, sehr wenig. Und dann, als Obama dann seine Rede irgendwie gehalten hatte, war eigentlich auch das Ende der Konferenz klar. Also es sind keine wirklichen Verpflichtungen gekommen.
Du deutest ja schon an, dass das alles so ein auf den letzten Drücker verhandeln war. Also es geht ja die ganze Konferenz mehrere Tage und du warst doch die ganze Zeit dabei. Hat sich da irgendwas verändert und entwickelt? Am Anfang sind ja Beamten, Verhandler, Minister da und am Ende kommen dann die Staatschefs. Hast du da beobachten können, dass sich die Stimmung auch ändert?
Ja, also am Anfang hatte ich das Gefühl, ganz am Anfang war es sehr auf diese Freundlichkeiten bedacht, dieses sehr diplomatische tausendmal Thank you so much in this wonderful city of Copenhagen. Man konnte nicht mehr hören, also jede Rede fing irgendwie so an. Dann haben sie doch, finde ich, recht konkret an den Sachen versucht zu arbeiten, immer wieder im Hinweis auf die Staatschefs kommen, bis dahin müssen wir dies und jenes erreicht haben. Man kann so sagen, es war so eine kleine Kurve in der Verhandlung. Ich denke, man kann sagen, zuerst ging es etwas aufwärts. Es wurde tatsächlich auch im Gesetzestext irgendwie gearbeitet. Dann, fand ich, hat sich es immer wieder so im Kreis, in so einer Spirale so gedreht. Klar, dann kam so diese, ja, die neue Etappe nächste Woche, die Staats- und Regierungschefs kamen. Und da dann auch wieder, fand ich, irgendwie kam es sehr wenig, hatte ich das Gefühl, so wirklich an die Sache, an die einzelnen Punkte, weil dann wurden 2 Tage lang solche Staatsreden gehalten, also von morgens bis 9, die ganze Nacht durch. Genau, und dann, also wie du auch sagst, so kurz vor knapp, fiel einem dann ein, wir müssen irgendwas zustande bringen. Und dann wurde eben richtig diskutiert, man fand nichts, bis dann am Ende dieser totale Zusammenbruch war und dann im Hintertürchen dieser Kopenhagen-Akkord irgendwie ausgemacht wurde.
Es hört sich in einer ziemlich emotionalen Sache ja auch an. Ist der Klimagipfel mehr Politik oder mehr Umweltschutz?
Ich persönlich jetzt so als Beobachterin hatte so das Gefühl, es ist weder sehr politisch noch hat es viel mit Umweltschutz zu tun. Also es ist eigentlich so, jeder tut das Beste, aber nur für sich hatte man so das Gefühl. Also man hatte auch nicht das Gefühl, dass es einen Common Sense gibt, also so eine immer wieder, in jeder Rede kam vor, wir müssen etwas tun und wir dürfen diesen Klimawandel nicht zulassen oder wir müssen etwas verbessern. Aber sobald es dann um tatsächliche Aktionen geht, hört es bei denen, oder so schien es sofort irgendwie auf. Und jeder, hatte ich so das Gefühl, hat auf den anderen gewartet. Es kam aber nichts und so ging halt diese Spirale irgendwie nach unten. Genau, und von daher muss ich sagen, es war, also für mich war es eben hauptsächlich, fand ich, rhetorisch, weil die Reden alle flammend und schön und wunderbar waren, aber weder politisch noch jetzt besonders umweltschutzmäßig war da viel Inhalt da, fand ich.
Ja, letzten Endes ist es ja auch gescheitert, also diese 192 teilnehmenden Staaten konnten sich ja nicht für ein Kyoto-Nachfolgedokument einigen. Was muss passieren, dass das dann in Mexiko Ende des Jahres anders wird?
Da muss unheimlich viel passieren. Es war einfach zu wenig wirkliches Interesse von den einzelnen Staaten da. Und ich glaube nicht, dass dieses Interesse sich jetzt durch diese Kopenhagen-Konferenz oder diesen wirklich politischen Willen, dass der sich jetzt so viel weiterentwickelt hat, das glaube ich nicht, weil anscheinend für die meisten Länder ist noch nicht klar geworden ist, dass jedes Jahr, in dem wir weniger tun, es in Zukunft Milliarden Euro kosten wird, diese Schäden wieder zu reparieren. Und anscheinend ist dieses nationale Eigeninteresse halt noch groß genug, als dass man sich zusammentut und sich überlegt, was man tun soll. Von daher, ob jetzt irgendwie in Mexiko nächstes Jahr da was rauskommt, das sehe ich auch super kritisch.
Das war Henrike Holzwart. Die Rhetorikstudentin hat die Klimakonferenz in Kopenhagen verfolgt.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Ladies and gentlemen, welcome to the Heat Club in Copenhagen. I I'm going to introduce on stage tonight, straight out of Berlin, Germany. We got on keys, we got DJs. Listen, make some noise to Mark Hype and Jim Dunloop. They're going to play it for y'all tonight. It's heat. Let's go, baby, 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 baby. Don't be afraid of the dance floor.
Zugeständnisse hätte Kopenhagen vor allem von den Industrieländern erwartet, von den Ländern, die seit der industriellen Revolution die höchsten Emissionen an Treibhausgasen produzieren, wie die USA zum Beispiel oder wie die EU. Auf der Klimakonferenz trug die Europäische Union nicht gerade zum Gelingen des Gipfels bei. Sie sprach nicht mit einer Stimme, warfen ihr die Kritiker vor. Dennoch schreiben sich die Europäer Klimaschutz weit oben auf ihre Fahne. Ob wenigstens das Parlament nachhaltig ist? Brüsseler Studierende sind nach Straßburg gefahren. Sie nahmen Maß vom CO2-Fußabdruck des Europäischen Parlaments und fragten, was die Parlamentarier machen, um ihn zu verkleinern. Rebecca Raab und Tanja Hippler haben den Beitrag für Mikroeuropa bearbeitet.
Im Europaparlament herrscht lebhafte Geschäftigkeit. Parlamentsmitglieder überprüfen ihre Akten, während Journalisten hinter ihnen herrennen. Aber wer entsorgt eigentlich täglich den Müll? Dafür ist der Reinigungsdienst zuständig. Um die wirklich großen Verschmutzungsprobleme kümmert sich dagegen EMAS, das Eco-Management and Audit Scheme. Die Umweltmanagementabteilung der europäischen Institutionen plant den Kohlenstoffdioxidverbrauch, den sogenannten CO2-Fußabdruck, des Europaparlaments bis 2020 um 30% zu senken.
Unser Plan konzentriert sich auf 9 Ziele. Zunächst einmal steht die Verminderung der Kohlenstoffdioxidemissionen im Vordergrund. Wir möchten aber auch Maßnahmen bezüglich Mobilität, Abfall, Wasser- und Papierverbrauch und den Ankauf von ökologischen Produkten in Angriff nehmen. Dabei dürfen aber auch Ausbildung und die Stärkung des Umweltbewusstseins nicht zu kurz kommen. Nicht zu vergessen das neue Parlamentsgebäude in Luxemburg, für das uns der vorzeitige Baubeginn genehmigt wurde. Schließlich basiert der CO2-Fußabdruck auf allen Aktivitäten des Parlaments. Er ist nicht nur ein energetisches Resultat. Abfall im Allgemeinen, Papierverbrauch und Dienstreisen haben ebenso negative Auswirkungen.
Lambert Krähwinkels gibt uns ebenfalls einige Beispiele.
Das Parlament bezieht nur ökologischen Strom. Dadurch haben wir eine sofortige Verringerung unseres CO2-Fußabdrucks um 14%. Es wird viel getan für einen Fortschritt bei der Mülltrennung. Alle Mitarbeiter haben zum Beispiel Abfalleimer zur Mülltrennung in ihren Büros.
Der Keller des Parlaments steht voll mit Containern. Im dritten Untergeschoss ist alles sorgfältig getrennt. Auf Hinweisschildern sind Kartons, Neonröhren, Plastik und Glasflaschen abgebildet. Was die Mülltrennung angeht, so kann man also wirklich nicht viel falsch machen. Für Claude Thürm, Mitglied der Grünen Partei, sind diese Bemühungen aber bei weitem nicht ausreichend.
Das Problem des Europäischen Parlaments besteht darin, dass die Gebäude in Brüssel und Straßburg vor 8, 10 oder 12 Jahren gebaut wurden. Weder Belgien noch Frankreich waren damals daran interessiert, ökologisch zu bauen. Also stehen wir jetzt mit schlecht konstruierten Gebäuden da. Jetzt ist es natürlich mühsam, den Verbrauch zu verringern. Das Parlament tut einiges. Nichtsdestotrotz sind wir wieder einmal ein schlechteres Beispiel, als wir es eigentlich sein könnten.
Die EMAS steht also vor einem der Hauptprobleme. Die Struktur der Gebäude ist fraglich. Sekretariatsassistentin Heike Leberle von den Grünen glaubt nicht an Schicksal. Einfache Anpassungen sind durchaus möglich, um den Energieverbrauch zu reduzieren.
Wir als Grüne wollen natürlich immer noch einen Schritt weitergehen. Zum Beispiel sind nachts nur die Hälfte der Leute im Parlament, aber von außen sieht man, dass alles beleuchtet ist. Und das ist nun wirklich kein gutes Vorbild für die Bürger. Wir müssen also noch einiges tun.
Das Europäische Parlament scheint auf dem richtigen Weg zu sein, um auf dem Klimagipfel in Kopenhagen als gutes Beispiel voranzugehen. Joey Leinen, Präsident der Umweltkommission, hat beschlossen, in Kopenhagen das Fahrrad und nicht das Auto zu nehmen.
In Kopenhagen selbst haben wir 15 Fahrräder bestellt für die Delegation.
Ein Beispiel, das doch nicht mehr ist als ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Klimagipfel in Kopenhagen konnte den Erwartungen der Welt nicht gerecht werden. Die EU wird also noch stärker in die Pedale treten müssen, um sich ganz oben im Rennen um ökologische Energie behaupten zu können.
Seit 3 Jahren sitzen auch rumänische Vertreter im Europäischen Parlament. Bis Rumänien am 1. Januar 2007 beitreten konnte, musste es auch an seinen Umweltstandards arbeiten. Mit der Industrialisierung des Landes nahm die Verschmutzung zu. Heute hat sie alarmierende Ausmaße, sagt unser Reporter aus Cluj. Philipp Hurzelmeier hat den Beitrag für Mikroeuropa übersetzt.
Seit kurzem häufen sich in den Medien Berichte über das Problem der Luftverschmutzung. Auch in Rumänien steht diese Problematik in der Presse auf der Tagesordnung. Mit der fortschreitenden Industrialisierung des Landes ist die Verschmutzung immer weiter gestiegen. Die Zahlen sind alarmierend. Wegen des Aufnahmeverfahrens in die Europäische Union hat die rumänische Regierung weitere Verantwortlichkeiten in puncto Umweltschutz umgesetzt, um europäischen Standards gerecht zu werden. In Rumänien werden Themen wie globale Erwärmung und Treibhauseffekt beinahe täglich in großen Kampagnen behandelt und in den Medien verbreitet. Eine der wichtigsten Medienkampagnen in Rumänien startete das Medienunternehmen Realitatea Cataventu. Die Kampagne Romania Gets Roots, Rumänien schlägt Wurzeln, ist ein gesellschaftliches Projekt, das beide Aspekte, nämlich Gründe und Auswirkungen der globalen Erwärmung auf unser Land thematisiert. Der PR-Manager von Realitatea TV, Lucian Florea, erklärt detailliert die Hintergründe.
Es ist eine Aktion für mehr soziale Verantwortung, die wir im Oktober 2008 als Nachfolger der ersten Bewusstseinskampagnen unter dem Motto Romania Takes Roots gestartet haben. Das Green Code-Programm ist das Ergebnis unserer Überlegung hin zu einem qualitativ hochwertigeren Journalismus, der sich um die wirklich wichtigen Themen kümmert, die bei der ganzen rumänischen Bevölkerung, also bei Zuschauern, Hörern und auch Lesern, auf der Tagesordnung stehen.
Realitatea Catavenciu ist nicht das einzige Medienunternehmen, das die Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit auf die Probleme lenkt, die die Misshandlung der Umwelt mit sich bringt. Radio Su, einer der neuesten und beliebtesten kommerziellen Radiosender in Rumänien, hat gleich im ersten Jahr seines Bestehens die Kampagne Green Umbrella, grüner Schirm, aufgelegt. Die Projektkoordinatorin Alina Bratu schildert weitere Details.
Unser Ziel ist es, dass wir im Vergleich zum Startjahr 2007, im Jahr 2009 vor allem positive Beispiele von mehreren Städten des Landes vorweisen können. Wir wollen allen Bürgern dieser Städte die Botschaft vermitteln, dass es notwendig und wichtig ist, die Stadt grün und sauber zu halten. Solche Aktionen haben wir schon in den Städten Cluj, Timișoara, Brasov, Constanța, Mangalia, Sinaia und Bukarest initiiert.
Die Medien haben sich also von der reinen Informationsebene verabschiedet und sind in Aktion getreten. Mit der Umsetzung solcher Kampagnen kommt die Presse ihrem Bildungsauftrag gegenüber der Öffentlichkeit nach.
Mama did blues, used to spend my
Gerade hat in Berlin die erste vollvegetarische Mensa eröffnet. Veggie Number One, die grüne Mensa, heißt sie. Statt Schnitzel und Currywurst stehen auf dem Speiseplan Karotten-Ingwer-Suppe, Kohlrabi-Bratling mit Kräutersoße oder Semmelknödel mit Pilz-Apfel-Ragout. Mit Essen die Welt verändern, mit vegetarischem Essen die Welt verändern, das ist die Idee des Veggie Days. Einen Tag fleischfrei leben und so viel CO2 einsparen, wie 40.000 Autos im Jahr verursachen. Das ist die Bilanz aus Bremen. Die Hansestadt hat als erste deutsche Stadt einen vegetarischen Tag eingeführt. Vorreiter des Veggie Days war Gent. Und aus Gent kommt unser letzter Beitrag. Rebecca Rodrian hat ihn für Mikroeuropa übersetzt.
Wir isolieren unsere Häuser, machen Solarzellen auf unsere Dächer und kaufen Elektroautos. Aber uns ist nicht klar, dass der zweitgrößte Ausstoß von Treibhausgasen bei der Fleischproduktion entsteht. Erst auf dem dritten Platz kommen die Autos. Um unseren Planeten zu schützen, sollten wir unseren Fleischkonsum reduzieren. In Gent haben die Schulen jede Woche einen fleischfreien Tag. Seit letztem Jahr gibt es jeden Donnerstag vegetarisches Essen. Thorheim erzählt, was es heute so gibt.
Wir haben uns viele Gedanken gemacht vor dem Start des Projekts. Was kann Fleisch ersetzen? Was können wir anbieten, dass jeder von der 1. bis zur 6. Klasse sich bewusster ernährt?
Ich finde es toll, dass unsere Schule sowas macht. Es müssen weniger Tiere geschlachtet werden und ich glaube, das ist eine gute Sache.
Es gibt natürlich auch Probleme, die Regeln komplett einzuhalten. Wenn Schüler eigene Pausenbrote mit Wurst drauf mitbringen, dann kann man zu ihnen nicht sagen, ey, du kannst nur das Brot essen.
Der Vegetariertag ist eine Idee der EVA, die Ethische Vegetarische Vereinigung. Tobias Lennert erklärt die Absicht des Vegetariertags.
Die Absicht des vegetarischen Donnerstags ist, die Leute dazu zu bringen, einmal die Woche was Vegetarisches zu essen. Also kein Fleisch und kein Fisch, für die Gesundheit und für die Umwelt. Viele Leute wissen nicht, dass die Fleischproduktion 18% der Treibhausgasproduktion ausmacht. Natürlich gibt es da noch den Ausstoß von Methangasen der Wiederkäuer, also von Kühen und Schafen. Außerdem gibt es noch das Lachgas, das von Dung ausgestoßen wird. Nicht zu vergessen ist natürlich auch die Abholzung des Regenwaldes im Amazonas, um Weidefläche für Kühe zu schaffen und Futter anzubauen. Dadurch wird noch mehr Kohlenstoffdioxid produziert. Blöd, weil es weniger Bäume gibt, die es in Sauerstoff umwandeln können. Auch Autos und die Industrie tragen zum Ausstoß von Treibhausgasen einen großen Teil bei. Das müssen wir den Leuten schnell klar machen, da sie sich der Lage nicht bewusst sind.
Das ist etwas, was wir sehr schnell bei den Menschen bringen müssen. Und ihr seht, dass sie da inderdaad nicht von auf der Höhe sind.
Das war Tobias Lennert der EVA. An den Schulen stehen heute Couscous und vegetarische Teilchen auf der Karte. Sehr vegetarisch. Trotzdem glauben wir, dass nicht alle Kinder sich darüber im Klaren sind. Was hast du auf deinem Teller?
Couscous.
Aber noch?
Was noch?
Fleisch.
Bin ich sicher, dass es Fleisch ist?
Bist du sicher, dass es Fleisch ist?
Ja.
Ein neuer Typ von Fleischverweigerern ist geboren, der Klimavegetarier. Rein theoretisch könnte, so die Vegetarierunion, die fleischlose Ernährung das Klima retten. Noch reicht's nicht zur Weltrevolution. Seit dem Ende der 80er Jahre ist der Deutsche zwar 10 Kilogramm weniger Fleisch im Jahr, die indische und chinesische Gesellschaft aber kommt beispielsweise gerade erst zu Wohlstand und will Fleisch und Käse. Kleine Hoffnung für Klimavegetarier. Der Preis für Fleisch wird steigen. Dann wird sich bestätigen, dass der jetzige Fleischkonsum nicht mehr haltbar ist. Der Klimavegetarier wird dann ganz von allein zum Vorbild einer neuen Welt.
Sound und auf Google.
gute Musik. Liebt den Frieden und wie alle anderen hasst sie den Krieg. Darum fasst sie den Entschluss, sich zum Sound zu bewegen und den Stasen der Leute mit ihrem Groove zu widerlegen. Sie geht auf die Straße, um die Welt zu erobern, ihren Frust rauszulassen und durch die Gassen zu toben. Ihr Palast ist ihr Herz und der Beat ist ihr Thron. Sheila, tanz deine Revolution!
Das war's für heute von Mikro Europa. Mein Dank gilt Tanja Hippler, Philipp Hurzelmeier, Karin Lebsack, Oliver Lichtwald, Rebecca Raab, Rebecca Rotrian und Oliver Ramme. Schön, dass ihr dabei wart. Unsere nächste Reise durch Europa begehen wir Ende März. Da wird Streik unser Thema sein. Und wenn ihr heute noch das Klima bestreiken wollt, esst Tofu statt T-Bone Steak. Schönen Sonntag euch! Mein Name ist Sarah May, wir hören uns wieder.
Parlement européen, Monsieur Lambrinidis, pour 4 minutes.
Die prochaine Spiece ist
Mikro Europa.
More than just boring speeches.